Wir haben im Salzbergwerk Berchtesgaden ja einen Heilstollen, ne? Einen richtig anerkannten Heilstollen. Wir nennen das auch im schulmedizinischen Sinne die Speleotherapie. Wird sogar teilweise von den Kassen bezahlt, sollten Sie unter Atemwegserkrankungen oder bis hin zu Allergien leiden, also Asthma oder Bronchitis oder dergleichen. Warum? Weil man hier so maßgebliche Erfolge erzielen konnte. Die führt man aber wieder nur auf die biochemischen oder chemischen Gesetzmäßigkeiten in dem Fall zurück, weil man erkannt hat, in einem Salzheilstollen hat man perfekt reine Luft. Ja, durch die ionale Wirkung der Salze haben sie absolut keinen Staub in einem solchen Heilstollen. Und wenn natürlich ein Asthmatiker ja sonst immer seine Krampfzustände bekommt, dadurch, dass er ja jetzt mit Partikeln letztendlich konfrontiert wird, die er einatmet, hilft das diesen Menschen natürlich. Und das ist vollkommen richtig. Dadurch, dass wir Biophysiker aber ja so ein bisschen die Außenseiter unter den Wissenschaftlern sind, haben wir gesagt, das mag wohl alles richtig sein, aber wir sehen die Dinge ja nicht nur chemisch, wir sehen sie auch physikalisch. Wir glauben, dass noch ganz andere Dinge daran beteiligt sind, die die Menschen hier so genesen lassen. Ne? Denn es gibt da Heilungserfolgsraten bis zu 97%, das kennen wir von der königlichen Salzmine in Velička. Dort ist 226 Meter unter der Erde ein richtiges Krankenhaus. Seit 1965 werden dort jährlich über 3000 Patienten mit einer 97%igen Heilungserfolgsrate therapiert. Da kommen Kinder nach 14 Tagen wieder raus mit Tränen in den Augen, weil sie wieder atmen können. Ja? Und alles nur durch die Salze. Nun ist es aber so, dass wir meinten, es ist nicht nur die reine Luft. Wir wollten also den Nachweis führen, dass man eigentlich, egal auf welcher Ebene man eine Symptomatik hat, diese rein durch die Schwingung des Salzes wieder ausgleichen kann. Erinnern Sie sich an die Energie. Ne? Uns geht es ja um Resonanzen. Wenn wir doch wissen, im Salz kommt es vor, in Ihrem Körper kommt es vor, wissen wir, dass es definitiv resonante Wirkung geben wird. Was muss wohl passieren, wenn Sie einen Patienten einen Kilometer tief in einen Heilstollen hineinfahren, umgeben von Millionen Tonnen von Salz, das so starke geomagnetische Frequenzmuster aussendet, ja? Und die ja exakt genau dem entsprechen, woraus unser physischer Körper besteht. Das muss doch so nachhaltig auf unseren Organismus wirken, dass dieser davon natürlich resonant entsprechend beeinflusst wird. Nun meinten wir, man kann das mit vielen verschiedenen Symptomatika machen. Und da kamen wir dann auf die Idee, natürlich Menschen mit ganz anderen Problembereichen jetzt in einen Heilstollen einzufahren, als nur Atemwegserkrankungen. Da kamen natürlich einige Mediziner und haben gesagt, so ein Quatsch, ne? Da könnte man ja dann einen Leberkranken in Heilstollen reinfahren und dann müsste der ja auf einmal bessere Leberwerte haben. Aber das geht eben nicht, weil einen Leberkranken kann man nicht nur mit reiner Luft heilen. Da haben wir gedacht, das ist eine gute Anregung, fahren wir mal einen Leberkranken da rein. Ne? Man muss das ja dann auch ausprobieren. Ne? Und siehe da, wenn der sich da 2,5 Stunden aufhält, das macht man bei der Heilstollentherapie, also meinetwegen von 9 Uhr morgens bis 11 Uhr 30, dann kann man feststellen, mit einer Ist- und einer entsprechenden Folgemessung seiner Energieebene, da sind wir wieder bei der Segmentardiagnostik, dem, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dass auf einmal sich seine Leberwerte vollständig normalisieren. Und nicht nur, dass sie nach 2 oder 3 Stunden wieder ins alte Ursprungsmuster zurückfallen lassen, nein, sie bleiben 24 Stunden konstant erhalten. Und das ist auch so eine Magie des Salzes. Ich bin in der Lage, den Schwingungscharakter des Salzes mit seinem Ordnungszustand im Körper für 24 Stunden aufrecht zu erhalten. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, jemand, der ja jetzt 58 Hertz in seiner Leber hat und eigentlich 40 drinnen haben sollte und möglicherweise sich die Leber schon degeneriert hat, möglicherweise er schon unter einem Leberkrebs leidet, weil sich das Organ verändert hat. Wenn ich den jetzt jeden Tag in diesen Heilstollen reinfahren würde und wo ich doch weiß, dass es 24 Stunden konstant aufrechterhalten wird, dann ist es doch ganz genau betrachtet nur eine Frage der Zeit. Wenn wir doch in der Lage hier sind, sogar nachweisbar die Energieebenen zu normalisieren, dass folgerichtig doch auch sich irgendwann mal die Materie, weil sie ja von der Energie abhängig ist, auch wieder normalisieren wird. Eine reine Frage der Zeit. Nun kann aber nicht jeder einen Heilstollen aufsuchen, weil es auch nicht überall Heilstollen gibt. Und wir wollten einen Weg finden, wie man genau dieses Frequenzmuster im biophysikalischen Sinne, wie auch die isotone Lösung als Salzlösung im biochemischen Sinne diesem Patienten nun vermitteln kann. Und das haben wir erreicht durch die Sohle. Also was haben wir gemacht? Wir haben nun natürliche Salze, in denen all diese Elemente vorkommen. Und das muss natürlich vorher auch gemessen werden. Und dazu muss ich auch sagen, die Salze, über die ich heute oder jetzt hier spreche, das sind nicht Salze generell, wie sie in der Natur vorkommen. Auch unterscheiden sich Salze in der Natur sehr extrem, ähnlich wie bei Wässern. Eine Quelle 100 Meter weiter kann kann schon wieder ganz andere Charakteristiken aufweisen als die erste, die sie untersucht haben. Und so gibt es natürlich unterschiedliche Salze und generell können wir immer zwar von der Ganzheitlichkeitstheorie sprechen, aber wenn ich diese anführe, dann muss ich sie Ihnen auch praktisch beweisen. Ich kann ja nicht einfach irgendwas behaupten. Also muss man solche chemisch-analytischen Untersuchungen durchführen. Das ist aber nicht so einfach, weil natürlich die im Salz enthaltenen Elemente in den tiefsten ppm-Bereich vordringen. Da ist zwar nur noch ganz, ganz wenig drinnen, aber es ist drinnen, wie Gold und Germanium und alle Elemente halt, alles, was wir aus dem Periodensystem eben entsprechend kennen. Nun mussten wir es erstmal chemisch-analytisch untersuchen lassen. Das hat die Technische Universität in München für uns gemacht, weil die Geräte alleine Millionen von Mark kosten mit Atomabsorption und Röntgenspektroskopie und dergleichen. Und da muss fast ein Jahr lang analysiert werden, nur damit ich den chemisch-analytischen Nachweis habe, dass das stimmt, was ich Ihnen hier gerade erzähle. Ja? Und deshalb möchte ich das auch bewusst auf diese Salze beziehen, von denen man auch die notwendige Wissenschaftlichkeit hat. Das führe ich deshalb bewusst an, weil es gibt so schlaue Leute, die haben mal irgendwo von meinem Vortrag Kassetten aufgenommen, und dann diese Kassetten tun sie dann selber wieder irgendwo vervielfältigen. Der Einzelne, der dann den Vortrag dieses Vortrags hört, kennt die Zusammenhänge nicht mehr und auf einmal wird mittlerweile in Wien, da komme ich nämlich gerade gestern her, von einem General, Großhändler polnischer Salze, auf einmal Kristallsalz verkauft, das von einem Straßensalzbergwerk in Mittelpolen stammt. Das Salz ist so schlecht, dass es nicht mal gegessen werden kann und nur auf die Straße kommt und genau das kriegen sie dann wieder als Kristallsalz angeboten. Also hier müssen Sie auch aufpassen. Vor 2 Jahren gab es das noch gar nicht. Keiner wusste, was ist überhaupt Kristallsalz. Und auf einmal gibt es anscheinend überall Kristallsalz. Was ist Kristallsalz? Und uns interessiert doch in der Biophysik in erster Linie die Geometrie, weil es doch die Geometrie ist, die dafür sorgt, dass wir überhaupt Information, sprich Energie in der Sache haben. Das ist die kristalline Struktur. Das wäre jetzt ein Halit. Ja. Geologisch bezeichnen wir Kristallsalz als einen Halit. Denken Sie auch hier wieder an das Wort nach. Hall, die Schwingung, Lit, das Licht. Ein Schwingungslicht. Das ist das sogenannte Königssalz. Ja. Das ist das Salz, das früher den Adligen vorbehalten war. Warum den Adligen? Weil die Adligen sich natürlich schon immer das Recht rausgenommen haben, das Beste zu bekommen. Ja. Natürlich nicht nur, weil sie die Macht dazu hatten, sondern auch oft das notwendige Wissen. Adlige haben früher nicht aus Goldbechern mit Edelsteinen besetzt getrunken, um Reichtum zu präsentieren, sondern letztendlich, um der Flüssigkeit, die sie dort hineingeben, einen bestimmten Schwingungscharakter zu vermitteln. Also die waren schon etwas sensibler in dieser Richtung. Und dieses sogenannte Königssalz ist natürlich das, was wir nun im Rahmen einer Studie eingesetzt haben, Königssalz als reines Kristallsalz, dort, wo wir eine reine kristalline Struktur haben, also kein Steinsalz. Das wäre jetzt Steinsalz, obwohl dieses Steinsalz schon extrem hohe Wertigkeit einer kristallinen Phase hat, also ist auch schon teilweise transparent, so ist es trotzdem Steinsalz, also der Bergkern, Lecksalz, Viehsalz, Steinsalz, wie immer wir das nennen. Dieses Salz wäre schon 100-mal besser für Sie im ernährungsphysiologischen Sinne als jedes Natriumchlorid, weil auch das eine Ganzheitlichkeit erfüllt. Und trotzdem gibt es aber Unterschiede. Und diese Unterschiede sind für uns gerade in der Biophysik und in dem Falle dann auch medizinisch betrachtet auf den Organismus extrem wichtig. Ich hatte zu Eingang mal gesagt, Sie könnten 25 Kilogramm Calciumtabletten schlucken und würden trotzdem weniger bekommen, als wenn Sie nur eine Karotte essen. Es geht nicht um die Menge, es geht um die Zellverfügbarkeit. Unsere Zelle hat eine ganz bestimmte Öffnungsgröße, das nennen wir die Semipermeabilität. Und in diese Zelle kann nur eindringen, was kleiner ist als 1/10.000 Gramm. Das misst man nach dem Gewicht. Alles, was größer ist, muss draußen bleiben. Das ist dieser sogenannte Schlüssellochcharakter. Und deshalb nennen wir ja die Mineralien, so wie wir sie jetzt zum Beispiel durch die Nahrung zu uns nehmen, meinetwegen bei Früchten oder im Gemüse oder dergleichen, ja organisch gebunden. Organisch gebunden, das heißt, es ist in seiner Zellstruktur, in diesem Gitternetz der Geometrie dieses Fruchtwassers, so komprimiert eingebunden, dass es ional ist. Ihre Zelle kann es verstoffwechseln, weil es eindringen kann. Es trägt also seine Wirkung. Wenn aber solche Elemente nun Molekülverbindungen eingehen, weil wir das Gerüst zerstören, dann bekommen wir anorganische Mineralbestandteile. Die können wir wieder nicht mehr verstoffwechseln. Das wäre wieder dieser Stahlnagel auf Ihrem Frühstücksteller. Also brauchen wir einen bestimmten Zustand der Elemente, dass sie überhaupt verstoffwechselbar sind. Und da kommt es nicht auf die Menge drauf an, sondern auf die Verfügbarkeit. Und das Ganze nennt man den kolloidalen Zustand. Und ist es nun nicht interessant, dass hier zum Beispiel in einem reinen Steinsalz sogar noch viel mehr Calcium vorkommt als im Kristallsalz, prozentual betrachtet.